Jakobus 5, Verse 19 und 20. So, wir sind am Ende des Jakobusbriefes angelangt. Ja, und diese zwei letzten Verse dienen uns heute als Predigttext. Und es wird auch unsere letzte Betrachtung sein über den Jakobusbrief. Und ihr habt das auch schon gemerkt, ich hoffe, ihr habt das gemerkt, aber der Jakobusbrief ist ein sehr, sehr praktischer Brief. Ja, es geht in dem Jakobusbrief nicht so sehr um theologische Dinge, theologische Feinheiten. Es geht eher darum, wie man als Kind Gottes ganz praktisch in dieser Welt lebt. Und diese Dinge, die gesagt werden, die haben manchmal gerieben. Ja, auch in meinem Leben, weil ich gemerkt habe, das verstehst du zwar aus dem Worte Gottes, aber du lebst das nicht richtig. Und eins verstehen wir, wenn wir diese Dinge lesen, gerade auch im Jakobusbrief, es ist ja nicht ein Vorschlag, der uns dargereicht wird, wo uns gesagt wird, du kannst ja so leben. Nein, nein, das ist das Wort Gottes für uns. Das Wort Gottes ist immer ein Kompass für uns. Das heißt, genauso müssen wir leben. Und gerade auch in der letzten Predigt, als wir gemeinsam darüber gesprochen haben, dass man über Kranke betet, ja, das ist etwas, was zumindest in den Gemeinden, wo ich bis jetzt gewesen bin, nicht so oft gemacht wird, außer in Notfällen. Ja. Aber so wie ich ja den Jakobusbrief verstehe, soll das nicht ein Notfall sein, dass wir das machen, sondern eigentlich das Normale des christlichen Lebens. Und ich habe diese Dinge auch erklärt in der letzten Predigt und heute werde ich auch noch einiges dazu sagen. Lasst uns den Text gemeinsam lesen. Und schaut einmal, wie Jakobus diesen Brief endet. Würdet ihr je einen Brief an jemanden so enden, wie Jakobus das tut? Überlegt einmal. So, wir lesen die letzten Verse des Jakobusbriefes. Er schreibt, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn jemand zurück, so wisse er, dass es der, der den Irrenden zurückbringt, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tode errettet und eine Menge von Sünden bedeckt. Bedecken wird. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Abschluss eines Briefes, neutestamentliches Briefes, oder? Das sind keine abschließenden Grüße, das sind keine abschließenden Wünsche. Ihr Lieben, in keinem anderen neutestamentlichen Brief finden wir solch einen Abschluss, wie hier in Jakobus. Und warum das so ist, das wissen wir nicht so recht. Manche vermuten, dass Jakobus möglicherweise mit diesem Abschluss auf die Dringlichkeit seines Briefes hinweisen wollte. Dringlichkeit meint, dass diese Dinge, die er schreibt, dass man die doch leben muss, ausleben muss. Ja? Dass man ganz praktisch diese Dinge, die er aufgeschrieben hat, zum Beispiel, wenn er sagt, dass man Menschen nicht übervorteilen sollte, dass man nicht mit der Zunge leichtfertig umgehen sollte, dass man die Welt nicht lieb haben sollte, ja, dass man das nicht einfach so von der Hand wischt und sagt, naja, das steht zwar, aber ich lebe mein eigenes Leben. Das ist wichtig, dass man diese Dinge beachtet. Ja. Und manche denken auch, dass Jakobus einfach von seiner Art her, von seinem Charakter her einfach ein kompromissloser Mensch gewesen ist, ja, und möglicherweise auch einen rauen Charakter hatte und deshalb gar nicht durch die Blume gesprochen hat. Versteht ihr, wenn ich sage, durch die Blume sprechen? Manches schönreden, was eigentlich nicht so schön ist, sondern er sagte frei heraus, wie es war und wie die Menschen das aufnehmen, das hat ihn nicht so sehr interessiert, sondern er wollte, dass sie die Wahrheit verstehen, ja, und dann auch diese Wahrheit leben. Ich habe das schon angedeutet, ja, denken wir zurück, als wir gemeinsam über diese Dinge nachgedacht haben, die Jakobus in seinem Brief ausschreibt und uns sehr streng warnt, gerade im Zusammenhang der Zunge, ja, dass man zu viel spricht, dass man nicht zur Ehre Gottes redet, dass man seine Zunge nicht kontrollieren kann. Und er spricht nicht durch die Blume, wenn er sagt, dass die Zunge von was? Von, ja, und von der Hölle entzündet. Ja, voller Übel ist. Oder denken wir an den Hinweis, dass eben die Gläubigen eigentlich die Welt nicht lieb haben sollten. Warum nicht? Wer die Welt liebt hat, was ist mit ihm? Der liebt Gott nicht. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen doch Gott lieben. Wir wollen aufrichtige und ehrliche Kinder Gottes sein. So, eins wird uns für uns deutlich als Leser dieses Briefes. Ihr Lieben, Jakobus war kein Kanadier. Er war kein Kanadier. Er hatte keine Mühe, die Gefühle der Angeschriebenen zu verletzen. Jakobus spricht frei heraus, geradeaus, und es kümmert ihn überhaupt nicht, was die Geschwister, die in der Ferne lebten, von ihm gedacht haben. Er sprach die Wahrheit und er wollte, dass die Angeschriebenen genau diese Wahrheit auch verstehen, diese Wahrheit, und die diese Wahrheit auch dann auch leben. Ja. Und der Heilige Geist, und wir verstehen, dass der Heilige Geist gebrauchte diesen sehr forschen Charakter des Jakobus, um den Lesern aller Zeiten, also seitdem dieser Brief geschrieben worden ist, den Lesern aller Zeiten das mitzuteilen, was eigentlich der Wille Gottes ist. Das ist ja nicht der Gedanke des Jakobus gewesen, dass er diese Dinge aufschreibt, sondern der Heilige Geist gebraucht ihn, um das weiterzugeben, was Gott weitergegeben, wie sagt man das, haben wollte. So, das ist das Richtige. Und heute, wie gesagt, kommen wir also zu dem Abschluss des Briefes, und wir finden hier auch in diesen letzten zwei Versen etwas ganz, ganz Bedeutendes und Wichtiges. Und überschrieben habe ich unsere Betrachtung heute Morgen mit den Worten: Soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und genau darum geht es in diesem Text. Es geht ganz klar um unsere Verantwortung, die wir als gläubige Menschen unseren Glaubensgeschwistern in der Gemeinde gegenüber auch haben. Ja? Und achten wir als allererstes, wer angesprochen wird. Und das ist sehr, sehr wichtig, immer wieder in der Heiligen Schrift, wenn wir Aussagen lesen, auch das, was Jesus gelehrt haben, zu wem spricht Jesus als allererstes. Ja? Wenn wir diese Frage beantworten, da wird manches klar. Dann brauchen wir nicht spekulieren, dann wissen wir, aha, so ist das zu verstehen. Und genauso auch hier, zu wem spricht Jakobus? Es wird gesagt, meine Brüder. Meine Brüder. Ja, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und so weiter. So, es geht in diesem Text nicht um Menschen allgemein, die in der Welt leben, sondern es geht hier um Brüder, es geht hier um Geschwister, die von der Wahrheit in Jesus Christus abirren. So, was meint das? Was meint es, dass man von der Wahrheit in Jesus Christus abirrt? Nun, es könnte meinen, dass man theologisch oder lehrmäßig sich irrt, zum Beispiel, dass, wie manche denken, ja, ich gebrauche hier ein Beispiel, was ihr vielleicht auch kennt, manche glauben heute in der Gemeinde, dass Jesus nicht wirklich Gott war. Die sagen sich, naja, wie konnte Gott am Kreuz auf Golgatha sterben? Gott kann nicht sterben, also war Jesus nicht Gott. Und das ist keine Kleinigkeit. Wenn wir das glauben, wird das mit Sicherheit eine Auswirkung haben, wie wir leben, wie wir uns zu Jesus Christus verhalten. Das ist eine Möglichkeit, wie man von der Wahrheit in Jesus Christus abirrt. Die andere Möglichkeit, von Jesus Christus abzuirren, meint, dass man falsch lebt. Ja, also ganz praktisch diese Dinge vernachlässigt und nicht beachtet, auf die Jesus uns eigentlich hingewiesen hat. Und das eine, was ich hier in diesem Zusammenhang erwähnen möchte, ist Vergebung. Ja, was hat Jesus über Vergebung gesagt? Oh, wir wissen das ganz genau. Und dann gibt es doch manche, die sagen, aber Herr Jesus, du weißt nicht, was mir zugefügt worden ist. Du weißt nicht, was ich erlebt habe, wie viel Furchtbares mir zugefügt wurde in da, da, da und hier. Ja, und dann sagen wir, oder sagen manche, ich kann nicht vergeben. Was ist das Wort Gottes an uns? Wir sollen. Das meint auch von der Wahrheit in Jesus Christus abirren. Diese Dinge, auf die Jesus uns ganz klar hinweist, ja, dass man sie zur Seite legt, weil man denkt, man ist eine Ausnahme. Aber man ist nicht. So, es geht also um solche Menschen in diesem Text, ja, die zumindest, lass mich mal das einfach so ausformulieren, zumindest die Wahrheit in Jesus Christus gehört haben und verstanden haben, aber sich nun abwenden von dieser Wahrheit in Jesus Christus. Und es geht dann auch um solche Brüder und Geschwister, die das mitbekommen und versuchen, anstatt über diese Menschen zu reden, die versuchen, eine Rettungsaktion zu starten und diesen irrenden Geschwistern dann auch zu helfen und ihnen, um sie zurückzugewinnen. Ja? Schaut einmal, ich will das einmal noch einmal oder für uns unterstreichen, was im Text steht. Vers 19 wird gesagt von den Irrenden, sie wenden sich von der Wahrheit ab. Wir wissen, Jesus Christus ist die Wahrheit. So, hier geht es also um das Abwenden von dem Evangelium oder von einer sehr wichtigen biblischen Lehre. Vers 20 wird gesagt, sie sind auf dem Irrweg. Von Jesus wissen wir, dass er der Weg ist. Wir wissen auch, dass der Weg, auf dem ein Christ sich befinden soll, ist eigentlich der schmale Weg ist, ja, der in die Ewigkeit führt. Der Irrweg ist der andere Weg, das ist der breite Weg. Ja. Und von solchen, also die Wahrheit in Jesus erkannt haben, sich aber nun abgewendet haben, aus welchem Grund auch immer, und die nun auf dem Irrweg sind, ist hier die Rede. Und hier kommt die Frage immer wieder, und das ist immer wieder, wenn wir diese Dinge in der Heiligen Schrift lesen, man fragt sich, naja, waren sie wirklich wiedergeboren, diese Menschen? Oder waren sie nur angeleuchtet, aber haben aber nie so richtig ihr Leben Jesus Christus anvertraut? Da will ich gar nicht drauf eingehen. Ja, die Sache ist die, Jakobus spricht sie als Brüder an. Als jemand, der in der Gemeinde war, der die Wahrheit hört und eigentlich die Verantwortung hatte, aufgrund dessen, dass er die Wahrheit hört, richtig zu reagieren. Wenn wir nicht reagieren, leben wir in der Rebellion und das ist nie gut. Wir sehen auf jeden Fall, dass diese Abirrenden zu einer Gemeinde gehörten und die Wahrheit in Jesus kannten. Ja? Und das ist das Ausschlaggebende, gerade auch im Zusammenhang dessen, was hier gesagt wird. Und euch geht es genauso wie mir. Ihr kennt solche Menschen, die mit uns eine Zeit lang zur Gemeinde gehörten, die dieselben Lieder gesungen haben, unter denselben Predigten gesessen haben, die sich wunderbar gekleidet haben, wie es sich gehört am Sonntag und so weiter, die auch, wie es scheint, ein normales Leben geführt haben, aber plötzlich sich abwenden und in der Welt sind oder ja, was immer. Auf jeden Fall nicht mehr in der Gemeinde. Und das ist nichts Neues. So, wie aber nun ein Kind Gottes, ein echtes, wiedergeborenes Kind Gottes, in dieser Situation handelt, ja, darum geht es in diesem Text unter anderem. So, anstatt bestürzt zu sein und denken, na, wie kann er das machen oder sie das machen? Und dann über diese Person mit anderen zu reden oder zu tratschen, sollen wir versuchen, eine Rettungsaktion zu starten. Das Kind Gottes muss versuchen, im Gebet und auch in einem persönlichen Gespräch diese Person ansprechen und versuchen, davon zu überzeugen, dass sie auf dem Irrweg sind und dass es etwas sehr, sehr Gefährliches ist. Zwei Dinge fallen uns hier auf, zunächst einmal. Ja? Erstens, schaut einmal, wenn ihr diesen Text liest, sagt der Text uns, dass nur Prediger oder Gemeindeleiter oder Diakone dafür verantwortlich sind, den Irrenden nachzugehen? Was lest ihr? Jeder, der in der Gemeinde ist, jeder, der die Wiedergeburt erlebt hat, der hat die Verantwortung, das zu tun. und nicht nur die Gemeindeleiter. Wie ist das heute in der Gemeinde? Wir schieben alle diese Dinge, unangenehmen Dinge zu den Gemeindeleitern und sagen, das ist seine Verantwortung, geh mal diesem Schäfchen nach. In einer gewissen Weise ja, wir verstehen das auch. Er ist eigentlich als Gemeindeleiter eine Autoritätsperson. Ja, und das ist schon in einer gewissen Weise seine Verantwortung. Aber der Text sagt uns, no, wir alle sind das. Wir alle sollten die Verantwortung füreinander empfinden, um die Verantwortung füreinander wissen, genau das zu tun, auf den anderen zuzugehen. Wann tun wir das? Nur wenn wir einander wirklich kennen, wenn wir eine persönliche Beziehung zueinander haben. Und hier wird uns bewusst, wie eigentlich eine Gemeinde sein muss. Es ist nicht nur kommen an jedem Sonntagmorgen und sobald das Amen gesprochen wird, bumm, ist man weg. Und man hat überhaupt keine Beziehung zu anderen, weiß gar nicht, was ihr Leben ausmacht, womit sie kämpfen, sondern es ist eine Gemeinschaft. Wie das in einer großen Gemeinde, wir sind keine große Gemeinde, aber manche Gemeinden sind ja groß, die haben über 1000 Leute, wie das funktioniert, oh, das ist alles nicht so einfach. Natürlich gibt es diese kleinen Gruppen, ja, die man auf jeden Fall, man muss es wahrnehmen, dass man zu so einer kleinen Gruppe gehört, wo man dann auch persönlicher werden kann. Und wir sehen auch, dass ein bestimmtes Vertrauensverhältnis da sein muss unter den Geschwistern, dass man doch das Leben des anderen kennt und dann, wenn so etwas passiert, wenn ein Mensch ein Bruder oder eine Schwester auf dem Irrweg ist, dass man das erkennt und sagt, das ist aber nicht richtig, dass dieser Mensch so und so lebt oder so und so spricht und so weiter. Ja, und wir fragen uns natürlich, und ich frage mich auch, wo sieht man das heute in der Gemeinde, dass sowas gemacht wird? Und ihr Lieben, ich predige ja nicht, was wir schon alles erreicht haben, was ich erreicht habe, sondern ich predige das, was das Wort Gottes sagt, wie unser Leben sein muss und wie eine Gemeinde sein muss. Wie wir das praktisch nun tun, erreichen, ausleben, ja, das ist eine große Frage. Und da ist jeder von uns eigentlich herausgefordert, ja, Ideen zu haben, wie man das doch anstellen kann, wie das von sich, wie das stattfinden muss. Und ja, so wie ich Jakobus hier verstehe und ihr auch mit Sicherheit, erkennen wir, dass wir doch Verantwortung füreinander tragen als gläubige Menschen und dass wir das doch tun sollten. Ja? Nicht in einer pampigen Art und Weise, dass wenn jemand zum Beispiel Dinge tut, die sich für ein christliches Leben nicht gehören, dass wir ihm sagen, oh, das geht nicht und was du machst. Und ja, in dieser unangenehmen Art und Weise, dass wir auf einen herunterschauen und ihn richten. Schaut mal, uns kann doch genau das Gleiche passieren. Auch wir sind von der Gnade Gottes abhängig. Immer, immer bis zu unserem Lebensende. Wir sind von der Gnade Gottes abhängig. Und diese Dinge, die passieren, die andere Menschen machen, die können es auch passieren. Ich habe einen alten, was heißt alten, als ich in der Bibelschule gewesen bin in Brake, wir haben einen wunderbaren Lehrer gehabt, Theologielehrer, Heinz Weber. Heinz, dein Namensvetter. Ja, wunderbarer Lehrer, ein Schweizer. Und er sagte immer wieder, wirklich ein Vorbild, solch ein Bibelwissen, es war einfach fantastisch. Ich habe jede Sekunde mit ihm genossen und unter ihm genossen, wenn er gelehrt hat. Aber er sagte auch, und er war zu dieser Zeit vielleicht fast schon 70, und er sagte uns als jungen Studenten, der er sagte, auch in diesem meinen fortgeschrittenen Alter, bin ich zu jeder Sünde fähig, die ihr euch nur vorstellen könnt. Und wir dachten, ach, das kann doch nicht sein. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Mit diesem Wissen, mit seiner Erfahrung und solch ein feiner Kerl, so ein feiner Charakter, der kann doch nie das und das machen. Er sagt, jede Sünde, die kann ich begehen. Er sagt, dass ich das tun darf, was ich jetzt tue, dass ich eben in dieser Position als Lehrer der Bibel funktionieren kann und machen kann, diese Dinge, die mir anvertraut worden sind, ist reine Gnade Gottes. Wir müssen das doch verstehen. Dass ich bin, der ich bin, ist nicht, weil ich besonders klug und clever bin oder weil ich besonderen Hintergrund haben und mein Opa ein Prediger war in Russland oder was immer. Mein Opa war nicht ein Prediger in Russland, er war ein Alkoholiker, mein Vater auch. Aber wie auch immer, ja, wir können uns auf nichts verlassen, außer auf die Gnade Gottes. Und wenn uns das bewusst wird, dann werden wir nicht den Finger über jemanden heben und sagen, oh du aber, sondern wir werden auf ihn zugehen und mit ihm über diese Dinge reden, die er dann falsch macht. Ich kann mich erinnern an eine Situation in meinem Leben. Ich will davon erzählen und da habe ich eigentlich, ich muss sagen, ich habe versagt. Ich habe einen Freund, guten Freund gehabt, dessen Name auch Vitali war. Vitali, deshalb habe ich eine besondere Beziehung zu dir, Vitali. Ein guter Freund. Und er war auch vom Charakter so ähnlich wie du, so ein Draufgänger, ja, auch so ein kräftiger Bursche, eigentlich drahtiger Bursche. Aber ja, ich habe mich mit dem sehr gut verstanden. Und dieser Vitali hat an einem Punkt in seinem Leben so ein bisschen die Orientierung verloren, ja, in seinem Glaubensleben. Und er fing an, Alkohol zu trinken, fing an, seine Familie so ein bisschen zu vernachlässigen und Gemeinde natürlich auch. Das geht Hand in Hand. Und eines Tages erschien er vor meiner Tür, er wollte was bringen oder abholen, ich kann mich nicht erinnern. Und ich habe gemerkt an seinem Atem, dass er getrunken hat, er kam angetrunken. Und das hat mich schon geärgert. Ja, ich dachte, dieser Bursche. Ja, und ich habe ihn reingebeten in das Haus. Bevor er überhaupt angefangen hat, habe ich ihm gesagt, hör mal, denkst du, dass dein Leben, wie du es jetzt lebst, Jesus Christus ehrt? Da hat er erstmal nichts gesagt. Und dann habe ich weiter gesagt und dann habe ich, und ich habe gemerkt, es war so ein Ärger in mir und das war nicht richtig. Ja, aber irgendwie konnte ich mich nicht zurückhalten. Ich habe ihm gesagt, hör mal, wenn du so weitermachst, wie du jetzt lebst, wenn du eines Tages stirbst, werden deine Söhne auf dein Grab spucken, weil du die Familie vernachlässigt hast. Willst du das? Ja, da hat er große Augen gemacht und ist weggegangen. Und ich dachte mir, oh Mensch, ja, ich habe wohl ein bisschen zu harsch gesprochen. Und das war auch. Man muss ja nicht. Ja. Aber interessanterweise hat irgendwas doch diesen Vitali getroffen bei dieser Begegnung. Ja, und er hat sein Leben umgedreht. So Gott hat sein Leben eigentlich umgedreht. Ja, und er hat mich dazu gebraucht, obwohl ich in dieser Situation versagt habe und eigentlich nicht aus Liebe gesprochen habe, sondern fast schon verurteilt. Ja. Aber so lernt man auch. Ja, und nachher war unsere Beziehung wiederhergestellt. Seine Familie war wunderbar. Er hat wieder seine Verantwortung als Vater wahrgenommen, hat nicht mehr getrunken und auch in der Gemeinde mitgemacht. So, Gott hat sein Leben wiederhergestellt und hat mich als Werkzeug eben dazu gebraucht, als ein unvollkommenes Werkzeug. Schaut bitte in euren Text, ja. Wir kommen zurück zum Text. Je nachdem, welche Übersetzung wir gebrauchen, dann sehen wir, dass der 19. Vers so ein bisschen mühevoll ist zu verstehen, aufgrund eigentlich der Übersetzung. Die Luther ist eigentlich sehr ungünstig übersetzt. Es wird gesagt, so jemand unter euch irren würde von der Wahrheit und jemand ihn bekehrt. Bekehrt, ja. Wir bekehren niemanden. Ja, was wir machen, ist, wir fordern Leute auf zur Umkehr. Wer bekehrt? Das ist der Heilige Geist. Ja, so dieses Wort bekehrt ist so ein bisschen unglücklich übersetzt. Und deshalb übersetzt die Schlachter zum Beispiel doch richtiger, wenn sie sagt, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr. Ah, das verstehen wir. Das verstehen wir. Ja, oder Elberfelder sagt, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn jemand zurück. Genau das ist der Hinweis hier in diesem Vers. Es geht nicht so sehr um das Heil, ja, das wir sowieso nicht bewirken. Es geht eigentlich um die Heiligung, zu der wir den anderen ermutigen. Parallelstelle dazu ist Galater 6, Vers 1. Wir lesen, Brüder, wenn euch auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so hilft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Da ist es. und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Ja. So, schaut wieder bitte in den Text, hier in Jakobus, es wird gesagt, so wisse er, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tode errettet. Oh, und eine Menge von Sünden bedecken wird. So, die angesprochenen Sünden in dieser Stelle, meinem Verständnis nach, sind die Sünden des Christen, der in Sünde gefallen ist und nun in der Sünde verbleibt. Ja? Und es geht hier in dieser Aussage der Heiligen Schrift, so wie ich das sehe, hier sehen wir die Verbindung zu dem, was vorher gesagt worden ist, als davon gesprochen wurde, dass man über die Kranken betet, dass man die Ältesten ruft und über den Kranken gebeten werden soll. So, wir lesen also von der Seele, die vom Tode errettet wird, und wir denken wieder an die Erlösung. Aber es geht hier nicht um die Erlösung, ihr Lieben. Es geht hier um das physische Leben eines Christen, der in Sünde lebt, der in der Sünde verbleibt und der aufgrund der Strafe des Gerichtes Gottes nun diese Krankheit auch hat, ja, die gefährlich ist für sein physisches Leben. Und die und das Ganze aber rückwirkend gemacht werden kann, wenn er die Sünden bekennt und man ihn über ihn betet. Darum geht es, um diesen Prozess. Und wir denken, was ist das denn? Das ist das Wort Gottes, was das Wort Gottes sagt. Und ihr Lieben, ist es das einzige Mal, wo das Wort Gottes sagt, dass wenn ein Christ, der die Wahrheit in Jesus Christus kennt und diese Wahrheit aber ablehnt und ganz anders lebt, krank wird. Ist es das erste Mal? Nein, wir finden das immer und immer wieder, dass physische Krankheit damit zusammenhängen kann, dass man dem Worte Gottes widersteht, dass man dem Geiste Gottes, dass man den Geist Gottes, dass man ihn traurig macht. Wir wissen das. Und deshalb sehe ich diese Verbindung zwischen dem, was wir in Vers 15 gelesen haben und dem, was wir hier lesen. Es geht um das physische Leben eines Christen, der in Sünde gelebt hat, über der aber aufgrund dessen, dass er diese Sünde erkannt hat und nun Buße tut und die Ältesten über ihn beten, dass etwas Positives passiert. Es kann Wiederherstellung sein. Es kann, auf jeden Fall ist es eine Wiederherstellung der Beziehung zu Gott, die vorher durch die Sünde abgeschnitten war. Und das ist eine ernste Sache. Das ist eine ernste Sache. Deshalb fordert uns ja die Heilige Schrift, dass wir uns immer und immer wieder prüfen müssen. Ihr Lieben, sündige ich selbst in meiner Position als Pastor? Ja, natürlich. Ich falle. Manchmal sage ich was raus und dann denke ich, ach du meine Güte, was war das denn? Manchmal habe ich Gedanken und ich denke, wo kommt dieser Dreck her? Und dann, wenn ich das erkenne, was mache ich damit? Ja, lasse ich das in meinem Kopf, lasse ich das in meinem Herzen? Nein, ich bekenne das sofort, weg damit. Aber es gibt Christen, die, wenn sie diese Gedanken haben, wenn sie etwas sehen, wenn sie etwas sagen, dass sie darin verbleiben und das sich dann anhäuft. Das bleibt ja nicht dabei. Das wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und wenn das so im Leben eines Christen zugelassen wird, ist die Beziehung zu Gott abgeschnitten. Wie kann Gott so etwas sehen? Und deshalb lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 11, 30, 31. Ja? Hier wird uns auch der Zusammenhang gezeigt zwischen Krankheit und Sünde im Leben eines Christen. Der Apostel Paulus, hier stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes, sagt, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke. Warum denn? Und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richten, also wenn wir in uns hineinschauen würden und die Sünde erkennen würden, würden wir sofort, ja, weil der Heilige Geist in uns lebt, diese Sünde bekennen. Würden wir nicht gerichtet werden, wenn wir uns selbst prüfen. So, die physische Krankheit, ich sage einmal so, kann, muss nicht, aber kann im Leben eines Christen das richtende Reden Gottes sein an diesem Christen. Verstehen wir das? dass Gott diesen Mensch nun durch die Krankheit aufmerksam macht auf die Beziehung, die zerstört ist durch die Sünde. Und wenn ein Christ aufwacht und das sieht, und manchmal, wie sagt man das schön im Deutschen, erst wenn man auf dem Bett liegt, Krankenbett liegt, schaut man wohin? Nach oben. Und oft ist es leider so. Oft ist es leider so. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich selbst prüft und sich selbst richtet und vor allem aber die Sünde nicht so leichtfertig nimmt. Das ist eine ernste Angelegenheit im Leben eines gläubigen Menschen. Und dann sehen wir in unserem Text, schaut einmal in Vers 20, zwei Verheißungen, die gegeben werden für den, der eben diese Rettungsaktion startet und auf Christen zugeht, die in Sünde leben. Es wird gesagt, so wisse er. So, er braucht es nicht vermuten, er braucht es nicht fühlen, er braucht es nicht denken, er kann es wissen. Ja, was denn? Dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tode errettet. Tode errettet, ja, wir werden gleich darüber sprechen. Das Wort Seele an dieser Stelle bezieht sich auf den physischen Körper. Es bezieht sich nicht auf die Seele als solches. Wer rettet unsere Seele? Es ist Jesus Christus. Ja? So wie ist das zu verstehen? Wir verstehen das im Zusammenhang des physischen Leibes, der nun durch die Krankheit geschwächt ist. Einem Menschen, dem es nun physisch schlecht geht, es geht darum, das physische Leben. Ja? Und das kann und ich mag, ich werde sogar behaupten, es wird von Gott wiederhergestellt, wenn aufrichtige Buße getan ist. Das ist, was das Wort sagt. Ja? Ein Gläubiger, der nun von Gott gebraucht wird in dieser Rettungsaktion, ja, mit dem Sünder, der wird praktisch zu einem Werkzeug Gottes zur Rettung der physischen Gesundheit dieses in Sünde gefallenen Christen. Und das ist etwas Gewaltiges. Und jemand, der das genau erlebt hat in seinem Leben, wo ein Mensch wiederhergestellt worden ist aufgrund seiner Bekenntnis, aufgrund seiner Buße, und Gott hat ihn wiederhergestellt physisch, was für eine gewaltige Sache ist das. Dann sehen wir wirklich die Macht Gottes über allem, auch über unsere, mit unserer Gesundheit ist es so. Es ist in seiner Hand. Es ist in seiner Hand. Die zweite Verheißung wird folgend ausformuliert: und eine Menge von Sünden wird bedeckt. Das ist interessant, ja. So, hier sind die Sünden des Irrenden angesprochen. Ich habe gesagt, es bleibt ja nicht bei einer Sünde, wenn man in der Sünde bleibt, sondern das häuft sich mehr und mehr und mehr. Es geht also um diese Sünden. Ein sehr interessantes Wort wird hier gebraucht im griechischen Text. Es ist das Wort kalupto. Kalupto. Ja, und das spricht vom Zudecken oder Verbergen. Und der Hinweis ist, und das ist mein persönliches Denken, vielleicht könnt ihr mich da korrigieren nach der Predigt, aber der Hinweis ist, so denke ich, Gott vergibt die Sünden. Ihr Lieben, wenn wir unsere Sünden Gott bekennen, vergibt Gott? Gedenkt er ihrer? Nein, er hält uns die Sünde nicht immer vor die Nase. Oh, kannst du dich erinnern, 5 Jahre zurück, hast du das und das gemacht? Oh, du Schlimmer, macht Gott das? Die Frage ist, warum tun wir das? Wir schauen zurück und sagen, oh, der hat da und da gesündigt und dies getan und wir tragen das mit uns und dann wollen wir ihm das vorhalten. Und genau um dieses Zudecken geht es. Wenn Gott zudeckt, wenn Gott vergibt, dann sollen wir diese Sünden auch nicht bedenken. Ja? Und gerade auch diese Sünde, die bekannt worden ist, während die Ältesten oder die Kone über ihn gebetet haben, da soll ja das Bekenntnis stattfinden, man deckt sie zu. Man spricht nicht darüber mit den anderen Gläubigen. Warum? Weil sie zugedeckt sind. Warum sollen wir das immer und immer wieder, wie sagt man, die schmutzige Wäsche waschen? Gott macht das ja auch nicht. Warum tun wir das? Wir schauen zurück, was vor Jahren geschehen ist und denken, oh, so und so hat er gehandelt, das und das hat er gesagt, er hat falsch gelebt. Und dann oft bringt man das oder manchmal bringt man das ins Gespräch rein und bedeckt die Sünde nicht, sondern man spricht drüber. So darum geht es, dass man diese Sünde, die man dann auch, von der man weiß, von dem anderen, man spricht nicht darüber. Gott vergibt, ja, das ist Gottes Angelegenheit und wir sprechen nicht darüber. Wir halten diese Sünde dem anderen nicht vor die Nase. So, ihr Lieben, worum geht es in diesem Text? Ich muss hier zur Landung ansetzen. Es geht hier um unsere Verantwortung als gläubige Menschen füreinander. Ja? Und hier wird uns etwas deutlich. Ihr Lieben, die Gemeinde des Herrn Jesu ist nicht ein Nebeneinander, es ist ein Miteinander. Verstehen wir das? Es ist ein Miteinander. Und so viel Liebe muss in uns für den anderen da sein, dass wir das verstehen, dass die Sünde nicht etwas Leichtfertiges ist. Das, was er tut, das ist etwas Schlimmes. Ja, dass wir auf ihn zugehen und in Liebe mit ihm reden und ihn versuchen zurückzugewinnen. Passiert das immer, dass manche Menschen zurückgewonnen werden? Bestimmt nicht. Und doch sollten wir es tun, aufgrund der Liebe, die in uns ist für diesen gefallenen Christen. Ja? Und das, was wir hier lesen in Jakobus, ich habe das noch nie so gesehen. Manche Dinge konnte ich nicht richtig einordnen, weil ich mich mit diesem Text nicht auseinandergesetzt habe, zu wenig darüber studiert habe, aber jetzt durch die Predigt habe ich das gemacht. Ihr Lieben, das, was Jakobus hier schreibt, das ist eigentlich das ganz normale christliche Leben in einer Gemeinde. So muss eine Gemeinde sein. So dieses liebende und vertrauende Verhältnis zueinander muss in der Gemeinde des Herrn Jesu da sein, muss die Gemeinde des Herrn Jesu kennzeichnen. Und das ist mein Gebet, dass Gott uns seine Gnade gibt, dass wir das nicht nur erkennen aus dem Worte Gottes, sondern dass wir das leben. Ja, möge der Herr Jesus in seiner Gnade geben, in uns diese Gnade geben, dass wir das Verlangen haben, genau so zu seiner Ehre zu leben, in einer Gemeinschaft der Geschwister, die nur dieses eine Ziel vor Augen hat, die Verherrlichung Jesu Christi und nichts anderes. Warum? Jesus Christus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Ihn müssen wir ehren, für ihn müssen wir leben, ihn müssen wir lieben. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.